Leben des Noah zu betrachten. Dadurch, dass wir jetzt zwischendrin eine Adventspredigtreihe hatten und auch einige Gastprediger immer mal wieder, zieht sich das jetzt schon ziemlich lange hin. Seit Mitte Oktober betrachten wir Noah und die Flut. Obwohl wir ja die Geschichte alle von klein auf kennen, aus Kinderstunden und auch vielleicht aus dem Religionsunterricht, möchte ich doch noch kurz die Geschichte skizzieren, wie es begonnen hat, wie es weitergegangen hat. Wir überfliegen ein paar Kapitel jetzt. Wir fangen an beim Kapitel 6, 1. Mose Kapitel 6, mit den Versen 5 bis 7. Dort heißt es: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war, und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Inwieweit Gott etwas bereuen kann, was er einmal für sehr gut erachtet hat, das wollen wir heute Morgen hier nicht näher untersuchen. Gott beschließt auf jeden Fall, den Reset-Knopf zu drücken. Noch einmal von vorne zu beginnen. Zurück zum Anfang. Zurück auf Neustart. Da ist allerdings jemand, mit dem er es weiter versuchen will. Er kennt diesen Noah, er sieht diesen Noah, und Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Warum gerade dieser Noah das erfahren, warum er gerade diesen Noah aussucht, das erfahren wir ein paar Verse weiter. Kapitel 6, Vers 9. Dort heißt es: Noah war ein Gerechter, Noah war ein frommer Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit dem Herrn. War das ausschlaggebend dafür, dass Gott ihn erwählte, den Fortbestand der Menschheit zu sichern? Ich finde es bemerkenswert, dass wir in der Bibel dass die Bibel als erstes feststellt, dass Noah Gnade in den Augen Gottes gefunden hat. Das stellt die Bibel fest, bevor sie seine Vorzüge erwähnt. Wie gesagt, wir kennen ja die Geschichte, wie sie geschehen ist. Gott lässt Noah ein Rettungsinstrument, lässt Noah ein Rettungswerkzeug, die Arche, bauen, indem er und seine Familie die Katastrophe überleben. Nach Beendigung des Gerichts, das Gott beschlossen hatte, verlaufen sich die Wasser. Die Arche strandet und, Kapitel 8, Vers 14, im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Das Gericht hat stattgefunden. Es ging über die Erde hinweg und löschte alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Und sie wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig und das, was mit ihm in der Arche war. Ende gut, alles gut? Es sieht so aus. Die Erde ist gereinigt von allem Unrat, von allem Bösen und vor allem von allen Bösen. Es ist alles sauber und alles neu, es ist frisch. Und der Gerechte oder der fromme Noah fängt sogar richtig gut an. Kapitel 8, Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf diesem Altar. Das Erste, was Noah tut, ist Gott zu danken und ihm die Ehre zu geben. Er stellt Gott an die erste Stelle. Es sieht richtig gut aus. Es hat offensichtlich geklappt. Das Böse ist ausgemerzt. Gott steht wieder im Mittelpunkt, er wird wieder geehrt, er wird wieder angebetet. Und Gott freut sich auch darüber. Kapitel 8, Vers 21, und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Und Gott segnete sie und machte einen Vertrag, machte eine Vereinbarung, machte einen Bund mit den Menschen. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Kapitel 9, Vers 1 und folgende, ja, diesen Text haben wir vor 14 Tagen betrachtet. Es ist alles gut, super. Wir haben eine schöne neue Welt. Und das soll der Titel der Predigt sein, wobei ich hinter diesem Titel eine schöne neue Welt ein dickes Fragezeichen setzen will. Somit sind wir bei unserem heutigen Text angelangt, in Kapitel 9, die Verse 18 bis 29. Und die wollen wir erstmal lesen. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs, und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innersten seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre, und alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre, und dann starb er. Was ist geschehen? Wir hatten doch gerade festgestellt, dass es eigentlich eine schöne, neue, heile Welt hätte geben müssen. Und nun erfahren wir solche Geschichten. Wir erfahren, dass Noah die Selbstbeherrschung verliert und sich dermaßen bedrängt, dass er auch die Kontrolle über sein Handeln verliert. Der Alkohol überwindet seine natürliche Schamgrenze total, sodass er sich schamlos entblößt und sich nackt auszieht. Wir erfahren, dass Ham das sieht. Aber anstatt die Blöße seines Vaters zu bedecken, macht er sie öffentlich. So verkündet er die Schwäche seines Vaters seinen Brüdern. Sem und Japhet sind in dieser Geschichte Lichtblicke. Sie handeln liebevoll und bedecken die Blöße ihres Vaters. Und wir erfahren, dass das Tun der Söhne Noahs Folgen hat. Segen und Fluch. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte spricht jetzt hier ein Mensch einen Fluch aus. Bis dahin hat nur Gott Flüche ausgesprochen. Ja, wie kam es zu dieser Situation mit so weitreichenden Folgen? Wir lesen, dass Noah ein Landmann, ein Ackermann wurde. Und nun wurde er nicht ein einfacher Bauer, sondern er wurde Winzer. Die Winzer haben sich schon immer als die besseren Bauern verstanden. Sie säen und ernten nicht nur, sondern sie veredeln die Früchte ihres Weinstocks. Und diesen Weinstock, den gab es auch schon vor der Flut. Gott hatte ja nur alles nach seiner Art geschaffen. Und alles samentragende Kraut diente dem Menschen zur Nahrung. Noah war aber nun der Erste, der die von Gott in den Weinstock hineingelegten Möglichkeiten, nämlich mehr als ein Nahrungsmittel zu sein, dass er diese Möglichkeiten entdeckte und entwickelte. Ein Weinberg baut man nicht nur an, um Trauben oder Rosinen zum Essen zu produzieren oder zu ernten. Ein Weinberg baut man an, um Wein zu erzeugen. Wein, das ist ein Produkt, das der Freude und dem Aufatmen, das der Entspannung und auch der Heilung dient. Wir lesen im Psalm 104, Vers 15, der Wein erfreut des Menschen Herz. Paulus rät dem Timotheus in seinem Brief an ihn, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens Willens und deines häufigen Unwohlsein Willens. Also liebe Geschwister, das ist eine Medizin, die ich gerne anwende. Ja. Aber die hilft auch, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Wenn mir es mal also nicht so wohl im Magen ist, dann ein paar Schlucke Wein abends, das hilft. Für die Israeliten war es eine Wonne, einen Weingarten zu besitzen. Und war es auch eine Wonne, seine Frucht zu genießen. Der Wein war ein Zeichen des Festes und der Feier. Übrigens Wein und auch Bier waren eine der wenigen Getränke, die es damals gab, die keimfrei waren. Wenn wir also da manchmal hören, dass in den alten Zeiten Wein und Bier getrunken wurde, war das auch notwendig. Wie gesagt, es war eines der wenigen Getränke, die wirklich keimfrei waren. Das Wasser war meistens verunreinigt oder irgendwie war, ja. Also Wein ist eines der, ein keimfreies Getränk. Beim letzten Abendmahl vor seinem Leiden hatte Herr Jesus den Kelch mit Wein seinen Jüngern gereicht. Er spricht vom Gewächs des Weinstocks. Und das ist ein althergebrachter Ausdruck der Juden für den Wein, der bei gottesdienstlichen Feierlichkeiten verwendet wurde. Und Jesus verspricht uns, dass er mit uns wieder Wein trinken wird, und zwar im Reich seines Vaters. Und ich habe mir so überlegt, selbst Inge wird dann auch einen Schluck Wein trinken, ein Glas Wein trinken. Ich glaube nicht, dass sie die Einladung des Herrn Jesus abweisen wird. Bis jetzt tut sie das nämlich überhaupt nicht. Ist auch nicht schlimm. Der Wein hat aber nicht nur eine erhebende, sondern auch eine gefährliche Wirkung, der Alkohol im Wein. Der darin enthaltene Alkohol kann den Mensch betäuben, kann seine Sinne und Kräfte schwächen. Er benebelt den Geist, er senkt die Hemmschwelle für Taten, die er im nüchternen Zustand niemals getan hätte. Wie oft ist bei kriminellen Handlungen, bei Verkehrsunfällen und so weiter Alkohol im Spiel? Dass die Menschen gerade auch bei kriminellen Delikten so enthemmt sind, dass viele gesagt haben, im nüchternen Zustand hätte ich das niemals gemacht. Ja, die Hemmschwelle für Taten wird herabgesetzt, die man im nüchternen Zustand niemals getan hätte. Einige Autoren der Bibel beschreiben uns in späteren Schriften auch diesen Zustand. In Sprüche 20, Vers 1 lesen wir, der Wein macht Spötter, das Bier Krakeler. Fand ich eine interessante Übersetzung aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ja, also könnte ich einen Videoausschnitt aus einem Bierzelt vom Oktoberfest bringen. Ja. Der Wein macht Spötter, der Bier Krakeler. Wer sich betrinkt, der kann nicht weise sein. Und bei Hosea lesen wir, Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Auch das finde ich eine interessante Kombination in dem Satz. Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Das Wort, das hier im Urtext für das Wort Verstand verwendet wird, das wird in den allerüberwiegendsten Fällen in der Schrift mit Herz übersetzt. Nach allem, was wir mittlerweile über das Herz erfahren haben und wie wir unser Herz sehen, wissen wir, dass mit diesem Ausdruck das gesamte Innere des Menschen gemeint ist. Seele, Verstand, Wissen und Gefühle. Wir wissen außerdem, dass Sex und Alkohol zur Sucht werden können. Und die Beobachten um uns herum bestätigen das ja immer wieder. Wie viel Not und wie viel Elend ist dadurch in die Welt gekommen? Und es ist interessant, ich sagte es schon mal, dass hier beides, Hurerei, Sexsucht und Wein, Alkoholsucht, als Ursache für die gleichen Wirkungen genannt werden. Diese Süchte zerstören aber nicht nur die Psyche, das Herz, sondern sie zerstören auch den Leib, die Physis. Vielen, wenn das lange genug geht, vielen sieht man diese Süchte an. Weitere Textstellen, die vom übermäßigen Alkoholkonsum warnen, Klagelieder 4, Vers 21, du wirst trunken werden und dich entblößen. Habakuk, Kapitel 2, wehe dem, der aus Schalen und Schläuchen trinken lässt und sie dadurch auch trunken macht, um sich am Anblick ihrer Nacktheit zu weiden. Die verhängnisvolle Wirkung des Weins hat bereits Noah, der erste Weinbauer, der erste Winzer, erleben müssen. Er war betrunken und lag entblößt in seinem Zelt. Dass Noah so betrunken ist, liegt aber allein in seiner Verantwortung. Ob er nun die Wirkung des Weins gekannt hatte oder nicht, das ist zweitrangig. Er hat es selbst zu verantworten, dass er entblößt in seinem Zelt lag. Für die Betrachtungen der Handlungen seiner Söhne ist es aber nebensächlich, ob er nun Schuld hatte oder nicht. Die Söhne können ihre Handlung nicht dadurch entschuldigen, dass Noah selbst schuld war an seinem Zustand. Wir wollen einen kleinen Exkurs machen, um zu sehen, was biblisch entblößen oder die Blöße, was das bedeutet, wenn die Bibel davon spricht. Im Bibellexikon gab es 4 Erklärungen, 4 Bedeutungen, allerdings sind nur 2 für uns heute Morgen von Interesse. Erstens, entblößen heißt, jemand der Kleidung oder des Schutzes zu berauben. Wird jemand seines Schutzes beraubt, wird er dadurch verletzlich und angreifbar. Wird jemand seiner Kleidung beraubt, ist er nackt, dann ist er schutzlos und er ist in gleicher Weise verletzlich. Und geschieht das in der Öffentlichkeit, dann wird er entehrt, dann ist er entehrt, er ist seiner menschlichen und seiner sozialen Würde beraubt. Er schämt sich. Es ist eine entwürdigende Situation. Und es ist leider so, dass dieser Zustand immer wieder auch als Foltermethode herangezogen wird, um jemanden zu erniedrigen, um jemanden fertig zu machen, um jemanden zu brechen. Und ich erinnere nur an die Bilder, die mal vor einigen Jahren durch die Presse gegangen sind, aus dem Gefängnis in Abu Ghraib im Irak. Das ist zwar schon über 10 Jahre jetzt her, aber ich denke mal, diese Bilder haben wir alle noch diese Ereignisse haben wir alle noch im Gedächtnis. Das war der erste Punkt, entblößen, jemanden der Kleidung oder des Schutzes zu berauben. Und zweitens, die Blöße bezeichnet die Geschlechtsorgane. Die Blöße aufdecken wird häufig im Sinne in der Bibel von Schänden und auf unerlaubte geschlechtliche Beziehungen angewendet. Wir lesen davon im dritten Buch Mose, im 18. Kapitel, da wird das ausgeführt. Der Text, den wir heute betrachten, wo wir jetzt wieder bei Noah angelangt sind, der enthält allerdings jetzt keinen Hinweis auf eine solche unerlaubte geschlechtliche Beziehung oder auf eine unerlaubte geschlechtliche Handlung. Aber wir haben es mit einer Szene zu tun, in der ein nackter Mann eine Rolle spielt, ein nackter Mensch. Allein das Anschauen oder das Liegenlassen eines Entblößten, eines Nackten, und die damit verbundene Entehrung und Entwürdigung gehören in den Bereich sexuellen Missbrauchs. John MacArthur schreibt in der Fußnote zu seiner Studienbibel an dieser Stelle, der Text impliziert klar, dass Ham seinen Vater mit sündigen Gedanken anblickte, wenn auch nur kurzzeitig, bis er ging und seinen Brüdern davon berichtete. Vielleicht freute er sich, die Würde und die Autorität seines Vaters so kläglich reduziert zu sehen. Er dachte, seine Brüder würden seine Gefühle teilen und erzählte ihnen aufgeregt davon. Allerdings teilten seine Brüder diese seine Haltung nicht. Soweit der kleine Exkurs über die Blöße. Kommen wir zurück zum Text. Wir stellen leider fest, eine schöne neue Welt ist auch nach der Sintflut nicht vorhanden. Es wird weiter gesündigt und auch Noah war noch in Adam. Er hatte sein sündiges, schwaches Herz mit hinübergerettet in diese schöne neue Welt. Betrachten wir die Sünde Noahs. Noah hat seine Selbstbeherrschung verloren. Der Mann, der Gnade gefunden hatte in den Augen Gottes, dieser gerechte, fromme Mann, Petrus nennt ihn in seinem Brief den Prediger der Gerechtigkeit. Dieser Mann, der untadelig war unter seinen Zeitgenossen, der mit Gott lebte, der ein Werk vollbracht hat, was wir uns nicht vorstellen können. Denn er baute diese Arche und sicherte damit im Auftrag des Herrn, im Auftrage Gottes, den Fortbestand der Menschheit. Diesen Noah erleben wir in einem erbarmungswürdigen Zustand. Es ist ein demütigendes Schauspiel. Der Herrscher über die gereinigte, schöne neue Welt versteht es nicht, sich selbst zu beherrschen. Er hat die Grenzen deutlich überschritten, bis wo der Wein nur das Herz erfreuen soll. Wir sehen hier, dass Noah trotz allem zu der Kategorie gefallener Mensch gehört. Auch Noah war, wie ich schon sagte, in Adam und daher ein Sünder, der sündigte. Und er musste auch sterben, wie alle anderen Menschen vor und nach ihm auch. Wir haben gelesen, er wurde zwar 950 Jahre alt, aber dann starb er. Die Geschichte Noahs ist und bleibt eine Geschichte der Gnade Gottes. Und was lernen wir daraus? Ja, was lernen wir daraus? Einmal oder mehrmals oder oft von Gott gebraucht worden zu sein, ist kein Garant für ein immer sündenfreies und siegreiches Leben. Viele Männer Gottes sind gerade im Alter gefallen, wenn sie meinten, der Gnade und des Segens Gottes sicher zu sein. Wenn sie anfingen, nicht mehr auf den Arm Gottes, sondern auf ihren eigenen Arm zu vertrauen. Wir sehen das an vielen biblischen Beispielen. Wir sehen das an Lot, an David, an Salomo und einigen anderen mehr. Treue in der Vergangenheit schafft nicht automatisch Treue für die Zukunft. Wir müssen jeden Tag neu entscheiden, mit Gott zu gehen, jeden Tag neu entscheiden, seinen Willen zu tun. Und das gilt für jeden Tag unseres Lebens, bis wir einmal die Augen schließen. Und was sehen wir noch? Sünde bleibt nie privat. Sie zieht immer andere mit in diesen Strudel hinein. Noahs Sünde war ein Stolperstein für Ham, was diesen natürlich nicht entschuldigt. Betrachten wir die Sünde Hams. Kapitel 9, Vers 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Wir haben hier zwei Punkte in diesem Vers. Erstens, Ham sah die Blöße seines Vaters und zweitens, er berichtete seinen beiden Brüdern draußen davon. Zum ersten Punkt, Ham sah. Der Text berichtet nicht weiter, wie intensiv Ham sah. Wir wollen auch nicht spekulieren. Nach allem, was wir bisher gesagt haben, könnte hier aber bereits das erste Vergehen gegeben sein. Ham sah mit sündigem Herzen und er sah mit sündigen Augen. und er widerstand nicht. Wir wollen aber daraus für uns eine Lehre ziehen. Das viel zitierte Bild, das Luther gebraucht hat von dem Spatzen, die um das Haupt kreisen und unter Umständen Nester bauen, beziehungsweise sie sollen eben keine Nester bauen. Das war das Bild von Luther. Das ist immer wieder zutreffend. Selbstverständlich werden wir immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo wir etwas wahrnehmen, das nicht gut für uns ist. Es liegt aber an uns, die Spatzen zu vertreiben oder sie Nester bauen zu lassen. Wenn wir unverhofft in Situationen kommen, die nicht gut für uns sind, dann sollten wir gemäß dem Rat der Bibel im 1. Timotheusbrief aufgeschrieben: Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen. Und andererseits kennen wir vielleicht Situationen, in die wir uns erst gar nicht begeben sollten. Wenn der Kollege morgens am Frühstückstisch immer wieder die Bildzeitung demonstrativ vor euch ausbreitet, mit den passenden Bildern, die auf der ersten Seite sind, dann sollten wir uns vielleicht woanders hinsetzen oder eine andere Frühstückszeit aussuchen. Wir leben überhaupt in einer Zeit, in der die Hemmschwelle zum Anschauen von Nacktheit und Pornografie sehr herabgesetzt sind. Der Wolfgang hat schon gesagt, wir sind den gleichen Jahrgang, wir haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wir haben eine gewisse Entwicklung mitgemacht. Ja, als ich 1971 habe ich mal in Gersfeld gearbeitet. Also ich kenne diese Zeit. Da wurden solche Dinge nur unterm Ladentisch gehandelt. Ja, man hat das gar nicht, man musste Beziehungen haben, musste jemanden wissen, der sowas hatte, um da überhaupt ranzukommen. Um solche Filme zu sehen, brauchte man einen Projektor, der auch nicht billig war. Also es war schwierig, an sowas heranzukommen. Dann die 68er, ja, die wir mitgemacht haben, für die, die das nicht kennen, die 68er, das war eine Zeit, wo alles auf den Kopf gestellt wurde. Ja, wo man alles hinterfragt hat, wo nichts mehr galt wie früher, ja, man hat alles hinterfragt. Und auch mit den 68er kam diese ganze Aufklärungswelle, Oskar Kolle und so weiter. Dann konnte man diese Filme schon im Kino sehen. Ja, und wenn ich dann da hinging, dann habe ich vorher kurz geguckt, ob mich ja keiner sieht, ja, und dann bin ich schnell reingehuscht. Ja. Es konnte dann allerdings sein, dass ich dann beim Rausgehen irgendjemanden getroffen habe, der früher oder später reingehuscht war. Also dann ging das schon anders, ja, bis hin, dass man es heute im Fernseher sehen kann. Und ich denke mal, dass alle auf dem iPhone, ganz egal wo ich bin, wo ich alleine bin, also diese Hemmschwelle, an diese Bilder und an diese Sachen heranzukommen, die in den letzten 40, 50 Jahren total auf dem Nullpunkt. Die Versuchungen sind immens gegenüber dem, was vor 40, 50 Jahren noch möglich war. Und auch die Werbung spielt gezielt mit diesem Genre. Also man soll ja keine Schleichwerbung von hier oben machen, aber es gibt eine Werbung von Almazet für irgend so ein Schlankheitsmittel und die kommt garantiert kurz vor den Nachrichten und wenn die kommt, schalte ich weg. Ja, die ist sowas von unter der Gürtellinie. Ja, auch die Werbung arbeitet mit diesem ganzen Genre. Sigmund Freud hat im letzten Jahrhundert noch gesagt, dass Schamlosigkeit, Ausziehen in der Öffentlichkeit ein Merkmal von Schwachsinn ist. Und nach dieser Definition sind wir heute von viel Schwachsinn umgeben. Nacktheit als solches per se ist allerdings nichts Böses. Es kommt auf die Einstellung unseres Herzens an, wie ich einen nackten Menschen betrachte. Ein Arzt, ein Pfleger, bis zu einem gewissen Maß auch Vater und Mutter, werden die Körperstellen eines ihm Anvertrauten anders betrachten, als einer, der sich einen Erotik- oder einen Pornofilm ansieht. Und noch etwas muss ich in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnen. Gott hat den Menschen ursprünglich so geschaffen. Im 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 25, da lesen wir, und sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Das war der ursprüngliche Zustand. Und Gott hat in seiner großen Gnade und in seiner großen Güte und in seiner Liebe für den Menschen und für den Mann und seine Frau, also für den Menschen und seine Frau, für Eheleute, für die hat er ein Stück Paradies durch alle Wirrnisse hindurch gerettet. Eheleute können sich in der entsprechenden Umgebung an ihrer Nacktheit erfreuen und brauchen sich nicht voreinander zu schämen. In diesen Zeiten und in diesem Rahmen können der Mensch und seine Frau immer noch ein Stück Paradies erleben. Zum zweiten Punkt, der Sünde Hams. Und er berichtete seinen beiden Brüdern draußen davon. Ham sah die Blöße seines Vaters und berichtete seinen Brüdern. Hier sehe ich das eigentliche Vergehen Hams und die Anwendung dieses Textes für uns. Ham hat die Blöße seines Vaters, seine Nacktheit, seine Schwäche und seine Verletzlichkeit. Ham hat die Entwürdigung und die Entehrung seines Vaters. Ja, er hat diese Schande gesehen. Wie bereits gesagt, ob der Vater schuld an dieser Situation war oder nicht, spielt eigentlich für Ham gar keine Rolle. Er sieht ihn in diesem Zustand und er hilft nicht. Ja, er geht sogar nach draußen und berichtet seinen Brüdern. Hätte er wenigstens geschwiegen, dann hätte er sich zwar auch schon einer unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht, aber er setzte dieser Schuld noch eins obendrauf. Er macht die Schwäche seines Vaters publik, stellt sie in die Öffentlichkeit, trägt sie in die Öffentlichkeit. Ham hat seinen Vater, das Familienoberhaupt. Ham hat eine absolute Autorität, hat eine Respektsperson bloßgestellt. Und die Frage drängt sich auf, warum hat er das getan? Ich weiß es nicht. Text und Kontext geben dazu nichts her. Aber ich weiß, wenn ich sowas getan habe oder so etwas tue, dann überhebe ich mich über meinen Mitmenschen. Ich produziere, der ist noch schlechter als ich. Guck den an. Ich überhebe mich über meinen Mitmenschen, über dessen Blöße, über dessen Schwäche, die ich festgestellt habe. Und am wirkungsvollsten ist dieses Weitersagen dann bei Personen, die Vorgesetzte sind von mir, die Obrigkeiten sind, denen man sich unterordnen soll. Wenn ich deren Schwäche bloßstelle, schwäche ich deren Ansehen, deren Autorität. Und das Gleiche gilt aber auch für meine normalen Mitmenschen, für Geschwister in der Gemeinde und natürlich auch innerhalb der Familie und auch anderen sozialen und gesellschaftlichen Gruppen. Wie hätte Ham reagieren sollen? Wie seine Brüder. Vers 23. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Die Brüder haben biblisch gehandelt, nach biblischem Vorbild. Sprüche 17, Vers 9. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute. Und 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ham hatte anders gehandelt. Er handelte aus Selbstsucht. Liebe handelt nicht so. Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, Liebe tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu und sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Betrachten wir noch die Folgen des Tuns der Brüder. 1. Mose 9, Vers 24, und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, dass sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Der Text gibt uns einige Rätsel auf und lässt Fragen unbeantwortet. Wir wissen nicht, woran Noah das Tun Hams erkannte. Es ist auch bemerkenswert, dass Noah nicht Ham, den Täter, sondern Kanaan, dessen Sohn, verflucht. Dass Noah einen Fluch ausspricht, ist aber ein Zeichen dafür, dass Ham sich eines schweren Vergehens schuldig gemacht hat. Und der Vers 26, und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schafft Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Für die, die richtig gehandelt haben, hat Noah einen Segen. Noah und seine Familien waren gesegnet, solange sie Gottes Anweisungen befolgten und taten, was Gott ihnen gesagt hatte. Ham hat, indem er seinen Vater entehrte, ihn bloßgestellt und damit Gottes Gebot übertreten. Und damit hat Ham sich selbst dem Segen entzogen. Zwischen Segen und Fluch gibt es keine neutrale Zone. Derjenige, der sich dem Segen Gottes entzieht, verfällt dem Fluch Gottes. Fluch und Segen sind aber nicht endgültig, ein für alle Mal. Der im Bereich des Fluches Stehende, der kann gerettet werden, indem er den Willen Gottes tut, sich Gott anvertraut. Und der Gesegnete kann seinen Segen verlieren, indem er den Willen Gottes nicht tut und nicht mehr Gott vertraut. Ich komme zu einer Anwendung. Die Anwendung liegt für uns alle klar auf der Hand. Wenn dir jemand seine Schwäche zeigt, gewollt oder ungewollt, wenn dir seine verletzlichen Stellen bekannt werden, wenn du seine Schande entdeckt hast, wenn er entwürdigt, entehrt, gedemütigt wurde, dann kannst du hingehen und das möglichst vielen Menschen erzählen. Damit wirst du diesen Menschen aber weiter erniedrigen und ihn weiter degradieren. Du wirst ihn weiter entwürdigen und weiter entehren. Das will Gott aber nicht. Sein Wort sagt, dass du hingehen und die Vergehen zudecken sollst. Wir sollen in Demut den anderen höher achten als uns selbst. Und dieses Vorbild hat uns der Herr Jesus gegeben, indem er, der in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ich komme zum Schluss. Was ist nun mit unserer schönen neuen Welt? Müssen wir den Traum aufgeben? Ja, vorläufig wird damit nichts werden. Ja. Denn es gibt ein Hindernis in der Welt, das kein politisches Programm, auch kein moralisches Programm in der Welt jemals beseitigen kann. Keine guten Vorsätze von noch so guten Menschen, keine Friedensbewegung, keine Friedensaktivisten. Niemand wird dieses Hindernis überwinden können auf Dauer. Ich will damit niemanden ermutigen. In unserem persönlichen Umfeld sollen wir natürlich daran arbeiten, dass es besser wird. Aber die Welt werden wir nicht verändern. Mit allen noch so gut gemeinten Aktivitäten. Ja, selbst Gott hat eigentlich in einer gewissen Hinsicht resigniert, wenn man das so sagen darf. Im Kapitel 8, Vers 21 sagte er, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Gott wusste oder er hat erkannt, ja, Gott kann in dem Sinn nicht erkennen, ja. Aber er wusste, dass eine neue Sintflut keine Lösung dieses Problems ist. Er darf so viele Menschen vernichten, wie er will, wenn er nur einen übrig lässt. Ist das eigentliche Übel, das Herz des Menschen, nicht beseitigt. Gott musste eine andere Lösung finden, mit dem Ziel, das Herz des Menschen zu verändern. Und das hat er dann auch getan. In Jesus, seinem Sohn, spricht er den Menschen gerecht. Ja, dadurch wird der Mensch nicht gerecht, sondern Gott spricht ihn gerecht. Das Herz ist das Gleiche. Doch sieht Gott jetzt, dass so ein Herz, das dem Herrn Jesus vertraut und dem Herrn Jesus glaubt, Gott sieht ein solches Herz jetzt mit den Augen des Herrn Jesus an, der alle Schuld am Kreuz gebüßt hat. Und die schöne neue Welt, sie wird kommen. Ja, das ist das Positive, was ich am Ende der Predigt sagen will. Diese schöne neue Welt wird garantiert kommen. Wir lesen in der Offenbarung, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel vom Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und auf diese neue Welt, da freuen wir uns drauf. Amen.